Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Warum in Düsseldorf?
Ja, nicht ganz durchsichtig, wer oder was bei der Entscheidung für ein deutsches Fotoinstitut in Düsseldorf ausschlaggebend war. Die Kulturstaatsministerin war schon vor Weihnachten not amused. Ein Blick auf zwei Konzepte und die Frage, wie man digitales Fotomaterial eigentlich bewahren kann. Dann Beleidigung oder Geschichtszeugnis. Einmal mehr wird gerichtlich verhandelt über das sogenannte Judensau-Relief an der Stadtkirche Wittenberg, haben Sie gerade schon in den Nachrichten gehört. Und was kann eine Datenbank für koloniale Objekte leisten? Fragen, die uns in dieser Fazitausgabe beschäftigen. Und wenn Sie dann noch wissen wollen, was es mit Upside-Down-Houses auf sich hat, müssen Sie bis zur Presseschau dranbleiben hier bei Fazit. Ja, vor Weihnachten haben wir an dieser Stelle schon mal über das sogenannte Deutsche Fotoinstitut berichtet, das noch nicht existiert, aber geht es nach Kulturstaatsministerin Grütters, soll dies ein weiteres Projekt von nationaler Bedeutung werden, eine Institution, die das künstlerische Erbe wichtiger deutscher Fotografen bewahrt und öffentlich zugänglich macht. Tolle Idee, an der aber auch schon jemand anders werkelte, ein Konzept ersann und anscheinend an der Kulturstaatsministerin vorbei in den Bundestag einbrachte. Und so kam es, dass Geld und Standort schon beschlossen waren, bevor Frau Grütters und ihre Expertengruppe zum Zuge kamen. Da wären einmal 41,5 Millionen Euro vom Bund und zum anderen der Standort Düsseldorf. Und ein berühmter Fotograf, der scheint da seine Hände auch mit im Spiel zu haben, das ist Andreas Gurski. Mein Kollege Stefan Koldehoff, der hat sich die Sache noch mal näher angeschaut. Kann Monika Grütters jetzt in der Standortfrage überhaupt noch umlenken?
Naja, sie argumentiert, dass es ja eigentlich noch gar keine Festlegung gibt, dass es tatsächlich diese beiden konkurrierenden Projekte gab. Und naja, es wird so ein bisschen angedeutet, wenn man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kulturstaatsministerin spricht, dass möglicherweise die Abgeordneten, als sie in dieser sogenannten Nacht der langen Messer, das ist so eine Sitzung, die es jedes Jahr gegen Jahresende im Bundestag gibt, da werden nochmal Mittel verteilt, die noch übrig sind, dass die da entschieden haben, möglicherweise gar nicht wussten, dass es zwei konkurrierende Konzepte gibt.
Aha, weil Frau Grütters mit ihrem Konzept noch gar nicht oder mit ihrer Idee so hinter dem Berg hervorkam.
Nee, das eigentlich nicht, denn es gab im Juli schon in der Akademie der Künste in Berlin eine öffentliche Veranstaltung, in der mit allen Interessengruppen, da waren auch viele Verbände anwesend, da waren Museen mit großen Fotosammlungen aus ganz Deutschland anwesend, da wurde in einer öffentlichen Diskussion schon darüber gesprochen, was denn seitens des Bundes eigentlich geplant ist. Also ein Geheimnis hat Frau Grütters da eigentlich nie draus gemacht.
Okay, wenn wir jetzt sagen würden, da wurde sie übergangen, würden wir zu weit gehen?
Naja, jedenfalls ist hier in Nordrhein-Westfalen, ich lebe ja in Köln, zu hören, dass über den Kulturdezernenten der Stadt Düsseldorf, den Oberbürgermeister, den Ministerpräsidenten Armin Laschet, das Düsseldorfer Konzept einfach mal an Johannes Kars, einen der mächtigen Haushaltspolitiker von der SPD, nach Berlin weitergereicht worden sei. Ob es dann da auch eine Fotokopie oder ein CC an die Kulturstaatsministerin gegeben hat, das konnte mir niemand sagen.
Mhm. Okay, also dieses Verfahren irgendwie diffus, aber was spricht denn jetzt eigentlich gegen den Standort Düsseldorf? Da kommen ja berühmte Fotografen her, die sogenannte Becherschule, Andreas Gurski habe ich eben schon mal erwähnt.
Naja, die Frage ist, was will man mit diesem Zentrum? Und da gibt es eben konkurrierende Ansichten. Sie haben Gurski schon genannt und das Papier von Gurski, das mir vorliegt, das bezieht sich im Grunde genommen zu einem großen Teil auf Farbfotografie und auf Fotografinnen und Fotografen, die im Moment noch arbeiten. Die haben möglicherweise irgendwann ein Problem und dieses Problem heißt, Farbfotografie ist nicht sehr haltbar. Nicht so haltbar wie beispielsweise Schwarz-Weiß-Fotografie. Wenn Sie jetzt aber, Frau Schwarz, von Ihrem Honorar beim Deutschlandradio irgendwann für 8 Millionen einen Gurski kaufen wollen, dann möchten Sie gerne, dass der so auch in 20, 30, 40 Jahren noch an der Wand hängen kann und nicht an Wert verloren hat. Und da stellt sich Gurski in seinem Papier jetzt unter anderem die Frage, wer sorgt dafür, dass nachgeprintet wird, dass Qualitätsstandards eingehalten werden, dass zertifiziert wird, dass es tatsächlich vom Original ist. Und das sind eigentlich aber alles Aufgaben, die Fotografenateliers oder die Galerien, die ja nicht schlecht verdienen an diesen Abzügen, erledigen könnten. Das Konzept, das Frau Grütters im Moment erarbeiten lässt, das geht von einer anderen Grundfrage aus, nämlich von der analogen Fotografie, sprich von Künstlerinnen und Künstlern, die noch mit Film, mit Negativ und Abzügen arbeiten. Da fallen enorme Mengen an Material an, die irgendwie als das, wie sie sagt, visuelle Gedächtnis dieses Landes konserviert werden müssen. Dafür braucht man spezielle Räume, da muss man gucken, wie die Sachen gelagert werden. Auch da stellen sich rechte Fragen, was, wenn Fotografen sterben, aber die Rechte an ihren Bildern noch bestehen. Und da möchte sie dezentral über dieses zu gründende Zentrum gerne schon bestehenden Instituten. Wir haben ja großartige Fotosammlungen in Hamburg beispielsweise, in Essen, in Dresden gibt es sowas, in München, wahrscheinlich habe ich jetzt viele Standorte vergessen. Diesen Instituten möchte sie helfen, finanziell, personell und wenn nötig auch mit Lagerkapazitäten.
Das heißt, im Prinzip könnte man jetzt sagen, Privatinteresse gegen öffentliches Interesse, ja?
Na, da würde man Herrn Gurski sicherlich Unrecht tun. Also es ist nicht so, dass das eine rein egoistische Geschichte ist, die er da versucht. Aber es sind halt schon Schwerpunkte. Das eine klingt deutlich marktorientierter und gegenwartsbezogener, während das andere Konzept, das eben, wie gesagt, erst im März überhaupt vorgelegt werden soll, sich schon Gedanken macht, was ist mit den letzten 80, 90 Jahren, in denen es Fotografie in Deutschland gegeben hat. Ich bin aber ehrlich gesagt fast der Meinung, dass man das unter einen Hut bekommen könnte. Die Frage ist nur wirklich, muss es unbedingt Düsseldorf sein? Tut die Stadt sich einen Gefallen damit, wenn sie im Moment darauf beharrt, sie habe doch schon den Zuschlag bekommen? Wenn Sie zum Beispiel dran denken, Frau Schwarz, dass wenige Kilometer entfernt in Essen es das Folkwang-Museum gibt mit der vielleicht bedeutendsten europäischen Fotosammlung, die Folkwang-Universität, an der entsprechende Studiengänge zum Thema Fotografie angeboten werden, das Ruhrmuseum, das Krupp-Archiv, die haben sich auch schon zusammengeschlossen und gesagt, Moment mal, uns gibt's auch noch, dann sieht das doch danach aus, dass man zumindest nach Synergien und möglicherweise nach Kooperationen suchen sollte.
Sagt Stefan Koldehoff über Pläne für ein deutsches Fotoinstitut, wahrscheinlich in Düsseldorf, und das Problem, digitales Fotomaterial zu bewahren. Und morgen Mittwoch in unserer Sendung Kompressor ab 14.05 Uhr, da gibt es noch einmal einen Schwerpunkt zum Fotoinstitut. Sie ist nicht neu, die Debatte um das antijüdische Relief an der Stadtkirche von Wittenberg, hat schon einige Gerichte beschäftigt und ist inzwischen im Berufungsverfahren des Oberlandesgerichts Naumburg gelandet. Das Werk stammt aus dem 13. Jahrhundert, wurde unter Luther um eine Inschrift ergänzt und zeigt einen Rabbiner, der den Ringelschwanz eines Schweins anhebt und ihm in den After schaut. Seit 1988 gibt es ein Mahnmal und eine Infotafel. Dennoch hat ein Mitglied der jüdischen Gemeinde auf Beleidigung geklagt. Heute, wie gesagt, Auftakt der Berufung und wieder sehr kontroverse Stimmen, wie André Damm berichtet.
Der aus Bonn stammende Kläger Michael Düllmann hat ein klares Ziel. Er will erreichen, dass die 700 Jahre alte Schmähplastik von der Wittenberger Stadtkirche entfernt wird. Das sei nicht verhandelbar. Denn Menschen jüdischer Konfession würden durch das Relief verhöhnt und erniedrigt. Es sei eine andauernde Beleidigung, findet Düllmann. Er bezeichnet es als Schande, dass er als Jude einen Prozess anstrengen muss, damit die Judensau verschwindet. Vielmehr hätte dafür die Stadtkirchengemeinde selbst sorgen müssen. Für Stadt und Kirche in Wittenberg findet Düllmann deshalb bitterböse Worte.
Der Antisemitismus ist jahrhundertelang, hat sich eingenistet in Wittenberg bis heute hin. Und die Judensau, die dort weiterhin hängt, ist ein Beweis dafür. Die Wittenberger Gesellschaft hat sich mit dem Antisemitismus völlig unzureichend befasst.
Soweit will Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, nicht gehen. Aber auch er sagt, die Abnahme des umstrittenen Reliefs wäre ein Signal zur Überwindung von Antijudaismus und Antisemitismus. Auch Friedrich Kramer, der neue aus Wittenberg stammende mitteldeutsche Landesbischof, ist für eine Entfernung. Die Abbildung sei unerträglich. Juden werde die Menschlichkeit abgesprochen. Kramer fordert deshalb, dass das Relief von der Stadtkirchenfassade verschwindet und dafür in ein neues, erweitertes Denkmal vor Ort integriert wird. Und dafür wird in Wittenberg auch demonstriert. Daran beteiligen sich regelmäßig die evangelischen Marienschwestern aus Hessen und der Leipziger Pfarrer Thomas Pieler.
Ja, weil ich glaube, dass Antisemitismus aktueller denn je ist. Und die Kirche sollte ein Zeichen setzen, dass wirklich sie sich völlig distanziert. Und ist es einfach eine Unmöglichkeit, dass diese Skulptur weiter von der Kirche her zu sehen ist.
Die Wittenberger Stadtkirchengemeinde bleibt dagegen bei ihrer Linie. Pfarrer Johannes Block findet zwar, dass die Plastik ein furchtbares Zeitzeugnis sei, aber dass man damit umgehen müsse, sonst verkläre man nachträglich die Geschichte. Für ihn gehöre das Relief zur Erinnerungskultur. Er verweist auf erklärende Texttafeln an der Stadtkirche. Dass der Druck auf die Stadtkirchengemeinde zunimmt, dafür hat Pfarrer Block kein Verständnis.
Also die Stadtkirchengemeinde ist nicht glücklich über Zwischenrufe, die von außen kommen, auch von prominenter Stelle. Die Stadtkirchengemeinde steht nach wie vor dazu, den Stachel im Fleisch zu behalten, hat ja auch eine Gedenkkultur geprägt. Wir sind aber auch auf dem Weg, immer wieder neu zu fragen, wie wir die Städte der Mahnung weiterentwickeln können. Und einfach ja, zu unserem Erbe zu stehen, dass wir nicht gutheißen, aber dass wir auch nicht einfach in den Schrank der Geschichte stellen wollen.
Soweit der Pfarrer der Stadtkirche von Wittenberg mit dem sogenannten Judensau-Relief. Und am Telefon ist Ulrike Wendland, Landeskonservatorin in Sachsen-Anhalt. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Wendland, was kann denn so ein Stachel im Fleische, wie der örtliche Pfarrer das umstrittene Relief genannt hat? Und was kann es nicht von seiner Wirkung für heute?
Es kann ja erstmal nur die erreichen, die es lesen können. Und da kann das Bild natürlich das tun, in einer anderen Form, als es gedacht ist. Es kann nachdenklich machen, es kann erschüttern, es kann Scham auslösen, je nachdem, mit welchen Vorkenntnissen und welcher Haltung der Betrachter eben kommt. Und es kann auch verletzen. Also das ist tatsächlich ein schwieriges Bild und kein bequemes.
Sie kennen als Denkmalpflegerin vermutlich jeden Zentimeter dieses Reliefs, ist ja auch nicht sehr groß und deutlich über Augenhöhe. Was ist denn an dieser Abbildung so bemerkenswert, dass sie so kontrovers diskutiert wird?
Inzwischen denke ich fast, dass mehr die Rezeption und das Gespräch darüber zum Trigger für viele wird, als das Bild selber. Das hat sehr lange da gehangen. Es war natürlich bekannt. Es ist ja auch nicht das einzige Bild dieser Art. Und trotzdem wäre es ohne Erläuterung und in der Höhe und in dem auch gewissen Verwitterungsgrad, in dem es ist, eigentlich ja gar nicht gut deutbar, wenn man nicht vorinformiert würde. Es ist, denke ich, die wirklich auch fiese Darstellung. Es ist ja ein Mensch, der in den Hintern eines Schweins guckt und Menschen, die an den Zitzen des Schweins säugen. Das ist ja an sich schon verstörend, passt aber ja durchaus in mittelalterliche Bildwelten. Da gibt es sehr viel Ähnliches. Aber wenn man dann eben weiß, dass es dargestellt Juden sind und wenn man dann die ganze lange Geschichte der Judenverfolgung in Europa und Deutschland mitdenkt, dann wird es natürlich wirklich zu einer großen und schmerzhaften Provokation.
Bemerkenswert ist ja auch, dass dieses Relief im Laufe der Geschichte den Ort gewechselt hat an der Kirche und unter Luther dann eben auch nochmal eine Inschrift bekommen hat, ne?
Das finde ich in der Tat auch sehr interessant. Ursprünglich war das Relief an der Westfront der Kirche und war ein abwehrendes Zeichen gegen Juden, sich hier nicht niederzulassen. Also es war nicht unbedingt ein Schmährelief, sondern es war ein Signal zu sagen, ihr habt hier nichts zu suchen, was ja sich durch die Stadtgeschichte vieler deutscher und europäischer Städte zieht, dass es über Jahrhunderte keine Niederlassungsfreiheit für Juden gab. Und das wird dann offenbar umgedeutet. Luther erwähnt ja auch dieses Relief, das hat ihn also sehr beschäftigt. Und es wird nach Luthers Tod eben ja in eine Art an Luther und seine Lehre erinnernde Ikonografie eingebaut. Also relativ komplex, also auch nicht in der Lutherzeit selbst umgesetzt, sondern danach. Und insofern hat es jetzt schon eine zweifache Botschaft.
Und die zweite Botschaft hat ja im Prinzip diese...
War auch antijüdisch.
Also ein Kunstwerk, das durchaus etwas erzählt, auch über Geschichte, wenn man es denn weiß. Vermutlich gibt es ja unzählige andere Beispiele solcher Abbildungen, gerade an katholischen Kirchen, oder?
Unbedingt. Also ich würde sogar behaupten, in jeder Kirche oder in jedem Museum, in dem sakrale Kunst ausgestellt werden, werden Sie Schmähdarstellungen verschiedener Art finden. Insbesondere auch was Juden anbelangt. Die sind häufig in den Geißelungsszenen Christi sehr fratzenhaft dargestellt. Sie werden damit auch bezichtigt, damals ja eine durchaus gängige Vorstellung, dass sie eben schuld sind am Tod Christi. Es gibt ja sehr viele herabwürdigende Darstellungen von nicht nur Juden, sondern auch anderen Menschen, von behinderten Menschen, von Krüppeln. Man wird nicht geschont, wenn man sich sakrale Kunst ansieht. Und ich denke, das müssen wir auch immer mitbedenken in der Interpretation. Wir sollten nicht mit unserem heutigen Wissen und unseren heutigen Gerechtigkeitsempfindungen an diese Bilder gehen, sondern eben mit einem anderen Wissen und einer anderen Interpretation.
Gut, an der Stelle muss man dann vielleicht fragen, reicht in Zeiten des erstarkenden Antisemitismus dafür eine Mahntafel zur Aufklärung?
Das fragen wir uns hier alle. Und insofern ist ja diese Diskussion auch sehr gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Gegenkunstwerk von 1988, was ja unter ganz bestimmten Bedingungen entstanden ist, heute vielleicht nicht mehr gut genug lesbar ist und in einem heutigen Kontext nicht ausreichend ist. Also ich glaube, das wären die Fragen, die wir uns intensiver stellen sollten. Denn das Abnehmen des Bildes lässt es ja nicht verschwinden. Das Bild ist im Internet, wird dafür immer bleiben. Und auch im Museum oder an einem anderen Ort wird es wirken. Es ist ja nicht mehr aus der Welt zu kriegen.
Wenn man das dann mal weiterdenkt, würde man ja sicher dieses Kunstwerk von 1988 unter DDR-Zeiten entstanden wegnehmen. Also wäre es wahrscheinlich so, dass wir im Laufe der Zeit so eine Art Schilderwald, Aufklärungswald an dieser Kirche und auch an allen anderen Kirchen haben, an denen solche Schmähdarstellungen zu finden ist. Ja? Also so müsste es sein, meinen Sie?
Das ist natürlich dann auch wieder schwierig, ne? Wenn immer eins noch hinzugestellt wird, was dann wieder für die Zeitgenossen einen Kontext herstellt. Insofern müsste man, glaube ich, gemeinschaftlich überlegen, was denn an Erläuterung beziehungsweise auch an Schuld, an Erkenntnis, was die Gemeinde ja intensiv tut, ja noch hinzukommen müsste, dass es vielleicht auch für nicht deutschsprachige Menschen besser verständlich ist.
Frau Wendland, wir diskutieren momentan ja auf allen Ebenen über die Frage, welche Abbildungen, welche Kunstwerke noch gezeigt werden dürfen, auch in Museen. Also die Frage, ob die antisemitisch sind, ob die rassistisch sind, ob die frauenfeindlich sind, pädophil. Was meinen Sie, wo ist denn die Grenze des Zeigbaren erreicht? Also Sie sind ja offenbar nicht der Meinung, dass man jetzt zum Beispiel diese Abbildung in Wittenberg abnehmen soll.
Ich glaube, mindestens da, wo das Gesetz es gebietet, also wo Darstellungen von NS-Symbolen oder so es einfach verbieten. Ansonsten sollten wir uns nicht Bilderverboten aussetzen, denn wo fängt man an und wo hört man auf und wer sind die Kläger und wer sind die Richter? Das ist so kontraproduktiv und das tötet ja auch die Diskussion. Und ich denke, wir sind aufgeklärt genug und können uns auch weiterhin aufklären, dass wir mit schwierigen Bildern kommentierend umgehen.
Das meint Ulrike Wendland, Landeskonservatorin in Sachsen-Anhalt zum Streit um das sogenannte Judensau-Relief in Wittenberg an der Stadtkirche. Danke, Frau Wendland.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Kerstin Hildebrand.
Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast hat mit einer Beschwerde gegen einen Gerichtsbeschluss zu Beschimpfungen auf Facebook einen Teilerfolg erreicht. Das Berliner Landgericht teilte mit, dass die Kommentare zu einem Post der Politikerin nochmals geprüft worden seien. Nina Barth.
Künast will erreichen, dass Facebook die personenbezogenen Daten der Nutzer herausgibt, um zivilrechtlich gegen sie vorzugehen. In 6 Fällen kann Künast das jetzt tun. Allerdings ist das neue Urteil noch nicht rechtskräftig. Im September vergangenen Jahres hatte das Gericht noch geurteilt, dass sich alle 22 Kommentare haarscharf an der Grenze des Hinnehmbaren bewegten. Das Urteil hatte deutschlandweit für Empörung und Unverständnis gesorgt.
Unbekannte hatten Künast unter anderem als Geisteskranke bezeichnet und noch drastischere und auch sexistische Beiträge geschrieben. Die Wiener Literaturwissenschaftlerin Eva Horn erhält den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste. Die Ehrung für Essayistik ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 27. März in Berlin verliehen. Die Laudatio erhält der Literaturtheoretiker Anselm Haferkamp. Eva Horn promovierte mit einer Arbeit über Trauertexte der Goethezeit. Seit 2009 ist die Professorin für neuere deutsche Literatur am Institut für Germanistik der Universität Wien. Der Schweizer Regisseur Urs Egger ist tot. Er starb am Samstag, wie heute bekannt wurde. Der 1953 in Bern geborene Regisseur inszenierte zahlreiche Filme für Fernseh und Kino und wurde für seine Arbeiten mit vielen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem gewann er für seinen ZDF-Film über einen NVA-Soldaten an der deutsch-deutschen Grenze 2008 den Grimme-Preis. Urs Egger habe souverän die große Bandbreite der Genres von Krimi über Komödie bis zum Drama beherrscht, sagte ZDF-Fernsehfilmchef Frank Servos. Die Tiefseeforscherin Antje Boetius wird nächste Mercator-Professorin an der Universität Duisburg-Essen. Im Wintersemester wird die 52-Jährige zwei Vorträge über ihre Forschungen über Klimawandel und Klimaschutz halten, wie die Hochschule mitteilte. Die Professorin für Geomikrobiologie leitete zahlreiche Expeditionen in die Arktis und Antarktis und ist seit 2017 Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. International bekannt wurde Antje Boetius durch ihre Entdeckung von methanfressenden Mikroorganismen am Meeresboden, die wichtig für das Erdklima sind.
Vielen geht es mit der Provenienzforschung und der Rückgabe kolonialer Güter ja nicht schnell genug. Baden-Württemberg will da jetzt eine Vorreiterposition einnehmen, zumindest was Transparenz und Offenheit im Umgang mit unserem kolonialen Erbe betrifft. Geplant ist eine Datenbank für koloniale Objekte, denn auch in baden-württembergischen Museen lagern Kunstschätze aus vielen Jahrhunderten und etlichen Ländern. Und darüber sprach ich vor der Sendung mit Theresia Bauer von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Wissenschaftsministerin in Baden-Württemberg. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Frau Bauer, es gibt eine Datenbank auf Bundesebene, die heißt Lost Art. Da geht es um NS-Raubkunst. Ist das, woran Sie arbeiten, vergleichbar nur für koloniale Raubgüter?
Na, wir gehen mit einem umfassenderen Ansatz an das Thema heran. Wir wollen unsere Museen dabei unterstützen, im Zuge einer umfassenden Digitalisierungsstrategie das, was sie an Sammlungsobjekten haben, zugänglich zu machen über Datenbanken und soweit möglich eben auch über die Herkunft dieser Objekte dabei zu informieren. Also es geht sozusagen nicht nur um Objekte aus einem bestimmten Kontext, sondern es geht um eine Methode, die Sammlungen transparent, ortsübergreifend, ortsunabhängig zugänglich macht für interessiertes Publikum, aber eben auch für diejenigen, die suchen nach Kulturgegenständen, die vielleicht auch aus einem unethischen Zusammenhang hier gelandet sind.
Das heißt, jeder kann da reingucken, ja?
Genau das.
Und ist das dann auch für die Herkunftsländer von Interesse oder besonders für die?
Sicher, weil ich meine, im Moment, was sollen sie denn tun? Die Experten aus den Herkunftsländern, die auf der Suche sind nach Gegenständen aus ihren Ländern, die müssen ja im Moment Einzelanfragen in den Museen stellen und mühsam suchen oder sich auf die Reise begeben und schauen, was da ist. Die Datenbanken ermöglichen ihnen einen anderen Zugriff, einen anderen Zugang, einen erleichterten, auch zu schauen, ob Objekte für sie von Relevanz sind. Das wird also, wenn das Schule macht, und wir hoffen sehr, dass wir damit einen Beitrag leisten dazu, dass die Digitalisierung und die Präsentation in Datenbanken dann irgendwann auch Standard wird. Es wird den Leuten in Herkunftsländern es sicher sehr viel einfacher machen, sich einen Überblick zu verschaffen.
Und beteiligen sich da Museen auf freiwilliger Basis oder müssen die alle mitmachen?
Ne, unsere Museen sind davon überzeugt, dass es richtig ist. Es ist
alle.
Übrigens auch, ja, wir sind jetzt noch nicht bei den kommunalen Museen angekommen. Wir haben den Kontext der Landesmuseen, einen Gesprächszusammenhang und eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie entworfen. Dabei geht es ja im Übrigen auch um einen besseren Forschungskontext. Also wenn man Dinge in einer ordentlichen Weise in einer Datenbank auch zugänglich macht, kann man ganz anders kollaborieren mit anderen Museen oder mit Forschungseinrichtungen in anderen Teilen der Welt. Deswegen ist diese Überzeugung, dass die Datenbank richtig ist und gut ist, eine gemeinsame, und es wird sukzessive werden solche Datenbanken entwickelt werden und zur Verfügung gestellt werden.
Andererseits haben die Museumsdirektoren natürlich auch was zu verlieren, ne? Das ist ja auch der Grund, weshalb es lange gedauert hat, bis diese Schritte überhaupt unternommen werden.
Na, sagen wir mal so, es ist auch einfach, wenn man da mit einem Anspruch rangeht. Wir wollen ja sowohl, was das Thema Vermittlung angeht, als auch Forschungsfähigkeit angeht, auch Standards herstellen. Das ist eine sehr aufwendige Angelegenheit. Die Objekte müssen ja zum Beispiel aussagekräftig fotografiert werden. Es müssen einschlägige Informationen da zur Verfügung gestellt werden. Manchmal weiß man zu wenig über die Herkunft der Objekte, also es muss auch geforscht werden. Und selbst wenn es alte Informationen gibt, sind die ja auch nochmal zu überprüfen. Also es ist vor allem viel Arbeit, es ist die Entwicklung eines Systems, das anschlussfähig ist. Dann wollen wir natürlich auch zweisprachig dieses vorhalten, damit man mindestens also auf Deutsch und auf Englisch an die Informationen rankommt. Und von daher ist es eine große Aufgabe und bin mir auch sicher, das ist eine Aufgabe, die ist nicht in zwei oder drei Jahren erledigt, sondern wir werden langfristig es mit dem Thema zu tun haben.
Es würde mich trotzdem mal interessieren, auf welche Reaktionen man da so stößt in den Museen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle begeistert waren.
Naja, ich meine, wir bauen ja auf der Pionierarbeit des Lindenmuseums in Stuttgart auf. Oder genau genommen unterstützen wir die Pionierarbeit des Lindenmuseums, das sich selber den Anspruch gesetzt hat, mit den Sammlungen sie systematisch aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Müssen wir vielleicht kurz mal erklären, dass das Lindenmuseum letztes Jahr zwei Stücke zurückgegeben hat, ne?
In der Tat, die Peitsche und die Bibel von Hendrik Witboy ist nach Namibia zurückgegangen. Wir haben das nach einer langen Vorarbeit, einer gründlichen Aufarbeitung der Geschichte, einer intensiven Recherche, wie wir diese Rückgabe organisieren und zu wem sie zurückzugeben war, dann im Frühjahr des letzten Jahres gemacht. Vorausgegangen ist ein Forschungsprozess zusammen mit der Universität Tübingen zu dem Thema, um den Titel Schwieriges Erbe, wo es darum ging, Provenienz der Sammlung zu durchdringen. Und selbst mit dieser langen Forschungsarbeit, Vorarbeit, die das Museum aus eigenen Stücken, nicht gezwungen, ja, aus eigenen Stücken schon betrieben hat, ist auch im Lindenmuseum in Stuttgart das Thema noch lange nicht abgeschlossen, sondern auch da liegt noch jahrelange Arbeit vor uns.
Ja, und gelesen habe ich, dass dort im Lindenmuseum angeblich alle Sammlungsgegenstände aufgelistet werden sollen, also auch solche, deren Herkunft gar nicht fragwürdig ist. Also ist das, ja, ich sage jetzt mal Selbstschutz, Verschleierung oder ist das sogar ein noch größerer Schritt in die richtige Richtung?
Nein, das ist genau richtig, die Sammlungen zu digitalisieren, weil sie ja auch für Besucherinnen, für Besucher, für interessiertes Publikum mit einer entsprechend guten Aufbereitung spannend sind und eben der dritte Kontext für Forschung spannend sind. Wenn man seine Sammlung über eine Präsentation in der Datenbank eben in einer weiteren Art der Präsentation zugänglich macht, macht man sich ein Stück weit auch vom Ort unabhängig und kann ganz anders, zum Beispiel vergleichend, nehmen wir mal die Forschung, vergleichend arbeiten, wenn man Zugriff auf Datenbanken hat. Und wir wollen, dass unsere Museen ja auch nicht, also nicht nur Orte der Bewahrung von kulturellem Erbe sind, sie sollen auch Forschungsstätten sein. Und deswegen ist die Datenbank ein elementares Element dafür, anschlussfähiger, internationaler zu werden und natürlich auch nochmal in der Vermittlung publikumsnäher zu werden.
Was bekommt man denn zurück?
Ich glaube, man bekommt zurück eine größere Aufmerksamkeit, ein größeres Interesse, ein tieferes Verständnis. Und man bekommt zum Beispiel im Lindenmuseum, lässt sich das auch sehen, einen viel intensiveren, engen Kontakt zu den Herkunftsländern und auch den solchen Migranten, Menschen, die aus Migrationsgründen hier bei uns leben, aus diesen Herkunftsländern, die sich in einer ganz anderen Weise anfangen zu interessieren. Und wir haben im Zusammenhang mit der Rückgabe der beiden Gegenstände nach Namibia mehrere Projekte aufgesetzt der Zusammenarbeit für die weitere Bearbeitung der Sammlung, für gemeinsame Bearbeitung unserer Geschichte, unserer Schulbücher, für Austausch auf kultureller und künstlerischer Ebene. Und ich glaube, das ist das, was man wirklich zurückkommt. Eine intensivere Kooperation, ein Interesse füreinander und ein gemeinsames, tieferes Verständnis für das, was passiert ist.
Theresia Bauer, Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg, über eine Datenbank für koloniale Güter. Frau Bauer, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Die Intendanten der Deutschen Theater haben sich heute zum Austausch getroffen und da ging es auch um die Frage, wie man sich in Zeiten des erstarkenden Rechtsextremismus an den Theatern positioniert. Wir haben häufiger hier bei Fazit berichtet über den Versuch der Einflussnahme durch die AfD in den Parlamenten, sei es durch parlamentarische Anfragen, durch Diffamierungen oder Boykottaufrufe, eben gegen solche Kultureinrichtungen, die dem rechtspopulistischen Weltbild widersprechen. Hasko Weber ist Intendant am Deutschen Nationaltheater Weimar und Vorsitzender dieser Intendantinnengruppe. Hallo, Herr Weber.
Ich grüße Sie.
Gab es in diesem Austausch heute für Sie, ich sag mal, überraschende Erkenntnisse? Die Situation ist ja eigentlich bekannt und auch immer wieder diskutiert worden.
Sie haben recht. Es gibt in dieser Verortung in der politischen Landschaft natürlich eine Kontinuität, die nicht bedeutet, dass man irgendwo gestern oder vorgestern wusste, wie man sich verhalten kann und soll und das bleibt dann so, sondern die Gesellschaft verändert sich weiter. Es hat Landtagswahlen gegeben, es gibt sehr verschiedene Parteienkonstellationen in Landtagen, aber vor allem auch in Stadtparlamenten und insofern stehen zwei Fragen, die uns in den Diskussionen bewegt haben, offen. Die eine ist, wie und an welchen Stellen gehört es dazu, sich als Intendantin oder Intendant auch ganz klar von Positionierung im öffentlichen Raum, von Parteien oder radikalen Kräften abzugrenzen und zu distanzieren. Und auf der anderen Seite aber geht es darum, die Dialogfähigkeit zu erhalten und auch konstruktiv mit Konstellationen umzugehen. Das heißt, es wird unvermeidlich so sein, dass man in Austausch kommt über Konstellationen in Aufsichtsgremien oder auch in Stadtparlamenten, in der lokalen Politik, also ganz hautnah. Und darüber sind wir anhaltend im Gespräch und haben das jetzt in Potsdam versucht zu vertiefen.
Trifft das Sie in Weimar auch?
Das trifft mich in Weimar insofern auch. Es wird Anfang Februar den Versuch geben, eine Landesregierung als Minderheitsregierung zur Wahl zu stellen. Ich bin offen gestanden sehr gespannt, wie das ausgeht. Und sollte das gelingen, wäre es sicher für den Moment erstmal eine tragfähige Lösung. Aber im Einzelnen, wenn ich schon an Haushaltsdebatten denke, die natürlich dann auch die Kultur betreffen, wird das natürlich sehr, sehr kompliziert werden, weil jede Position mit oppositionellen Fraktionen ausdiskutiert werden muss. Das ist eine völlig neue Situation. Ja, wir müssen das aufmerksam verfolgen. Also man kann sich darauf jetzt eigentlich nicht anders vorbereiten, als sich aktuell auf dem Laufenden zu halten und auch in Kontakt zu stehen.
Es gab ja im letzten Sommer eine Auflistung in den Medien von Anfeindungen, so deutschlandweit, eine Art Chronologie. Das ging bis hin zu Morddrohungen. Und das waren, ich habe jetzt nochmal nachgezählt, in 2,5 Jahren, so seit Anfang 2017, immerhin 40 Fälle. Ja, sehen Sie eine Entwicklung, sage ich mal?
Also ich wäre ganz froh, wenn man nicht in eine einfache Auslegung so einer Faktenlage im Sinne einer wachsenden und bedrohlichen Situation einbiegen würde. Das ist zu registrieren, das ist auch alarmierend. Also zuletzt gab es ja auch in Dresden in der Herkuleskeule diesen Vorfall während einer Vorstellung. Das ist auch eine neue Qualität. Also da ist, glaube ich, die Spannung, wie sich Begegnungen in Zukunft gestalten, schon sehr hoch. Auf der anderen Seite, wenn ich in den öffentlichen Raum gucke, wir diskutieren darüber, wie Politiker im kommunalen Bereich Anfeindungen ausgesetzt sind. Das können auch engagierte Bürger sein, ehrenamtlich irgendwo unterwegs. Da hat sich in der gesamten Gesellschaft etwas deutlich verschoben. Und es wäre merkwürdig, wenn die Kultur davon außen vor bliebe. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wie man sich im öffentlichen Raum positioniert. Und da stecken zwei Dinge drin. Einerseits vertritt man als Intendantin oder Intendant natürlich irgendwie seine Einrichtung. Und zum anderen ist man natürlich auch persönlich gefragt. Also wie fast jeder in dieser Zeit gibt es jeden Tag neue Faktenlagen, zu denen man Stellung nehmen muss.
Das heißt, jemand, der heute Theaterintendant ist, der muss heute mehr politisch agieren und Stellung nehmen, als das vielleicht vor 10, 20 Jahren noch der Fall war.
Also könnte man das sagen. Ja, auch wenn das nicht jeden Tag in der Öffentlichkeit stattfindet, aber das ist im Kopf, das ist natürlich in den Gesprächen, in den Häusern, in den Dramaturgien, in den Leitungsrunden, aber auch mit dem Publikum. Also auch Zuschauergespräche haben andere Inhalte als vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Und ich finde einen gangbaren Weg, dass man eben als Person erkennbar ist. Das gilt intern, also im Theater selbst, aber auch nach draußen, sodass, also in meinem Fall hier in Weimar, keine Zweifel darüber aufkommen, wo ich stehe, wo ich gesellschaftlich stehe. Ich sage mal bewusst nicht politisch, weil das gleich ideologisch klingt. Aber natürlich habe ich einen politischen Standpunkt, ich gehöre keiner Partei an, aber ich habe klare Eckpunkte und die sind, glaube ich, bekannt. Da bin ich erstmal aus der Rechtfertigungsposition raus.
Jetzt hat sich ja auch vor einiger Zeit dieser Pakt der Vielen solidarisiert. Es waren hunderte Unterzeichner aus dem Kulturleben. Würden Sie sagen, da hat man was erreicht?
Ja, auch darüber haben wir in Potsdam gesprochen. Da muss ich gestehen, dass ich anfangs skeptisch war, ob diese Verteilung über die ganze Republik nicht auch eine Kräfteverlustgarantie beinhaltet, sondern man vielleicht eher unter einem Dachverband, wenn es auch Berlin zentral war, hätte bleiben können. Inzwischen sehe ich das anders, weil vor Ort sind die Bedingungen natürlich total verschieden. Also in Bayern, in der Großstadt, also in München, aber kann man auch eine andere nehmen, herrscht eine völlig andere Situation als in Dresden oder im Freistaat Thüringen oder im Land Brandenburg oder in Nordrhein-Westfalen. Und insofern haben diese Erklärungen Sinn. Und das Wichtigste ist diese Kommunikation.
Und Sie wirken ganz gelassen eigentlich in dieser Frage.
Naja, ich kann ja nicht in Daueraufregung unterwegs sein. Naja, ich will das nicht, verstehen Sie mich richtig. Ja, Gelassenheit finde ich eigentlich wirklich gut. Die Dinge nüchtern zu betrachten, emotionalisiert und schubweise intensiviert wird öffentlich genug. Ja.
Hasko Weber, Intendant in Weimar am Deutschen Nationaltheater. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt zu den leichteren Themen in der Kulturpresseschau hier bei Fazit. Gregor Sander blickt in die Zeitungen von morgen.
Die Frage, ob man über Hitler lachen kann, hat sich für Hannes Stein von der Tageszeitung Die Welt erledigt. Er ist sich sicher, dass sich auf der ganzen Welt eigentlich nur die Deutschen darüber den Kopf zerbrechen. Alle anderen, vor allem jene, die unter Hitler gelitten bzw. gegen ihn gekämpft haben, fanden immer schon, dass dieser Massenmörder auch zum Brüllen ist. Zum Brüllen komisch natürlich. Und so wird in der Kritik Der große Diktator von Charlie Chaplin erwähnt oder Mel Brooks' Frühling für Hitler. Aber sie alle werden jetzt offensichtlich in dem australischen Film Jojo Rabbit von einem neuen Film-Hitler an die Wand gespielt. So lustig ist der deutsche Diktator im Kino noch nie gewesen. Das hat folgenden Grund. Es gibt ihn gar nicht, oder genauer, es gibt ihn nur im Kopf von Jojo Betzler. Dieser Hitler ist also das personifizierte schlechte Gewissen eines kleinen deutschen Jungen, der sich selbst als zu weich für die Nazi-Diktatur empfindet und dafür von seinem nur für ihn sichtbaren Psycho-Führer hart an die Kandare genommen wird und Nachhilfe bekommt in Rassenhass und Eroberungswillen. Gespielt wird der Fantasie-Hitler vom Regisseur Taika Waititi, der sowohl maorische als auch jüdische Vorfahren hat. Für Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist aber noch ein zweiter Aspekt entscheidend für die hohe Qualität der Komödie. Neben dem Komischen ist auch noch das Emotionale an diesem Film zu preisen. Wie gegen die Zerrbilder der Nazis, die durchaus tiefen Psychogramme eines an sich selbst zweifelnden Jungen und eines vom Tod bedrohten Mädchens gesetzt werden. Die Frage, ist das noch Kunst oder schon Plemplem, stellt David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung zu einem anderen Film. Netflix hat sich und David Lynch zu dessen Geburtstag am Montag einen Kurzfilm des Jubilars gestreamt, in dem der Meister sogar mitspielt. Jack wurde in Schwarz-Weiß gedreht und knistert wie eine alte Filmkopie mit diversen Gebrauchsspuren und Kratzern. Lynch, der Kommissar, verhört einen verdächtigen Jack. Bei dieser Figur handelt es sich um einen kleinen Affen, der einen schmalen Anzug mit Krawatte trägt und der auch sprechen kann. Und ist das nun Kunst oder schon Plemplem? Steinitz zeigt sich schwankend. Wie immer bei Lynch liegt die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte, wobei für seine Fantastereien die Form des Kurzfilms eine ausgezeichnete Wahl ist. In überlangen Spielfilmen wie Inland Empire hatte er sich in seinen Traumlabyrinthen zuvor manchmal etwas verrannt. Respekt und Lob haben sich die Pet Shop Boys für ihr 14. Studioalbum von Ulf Lippitz vom Berliner Tagesspiegel erarbeitet. Dabei klingt das Duo null verstaubt. Keine andere Band aus den 80er Jahren hat sich so konsequent an der Schnittstelle zwischen Dance und Pop abgearbeitet, immer wieder neue Soundideen für sich entdeckt und weiterentwickelt. Begann ihr erster Hit West End Girls 1985 mit klappernden Stöckelschuhen auf dem Asphalt von London, beginnt die neue Platte so. 35 Jahre später rattert nun eine U-Bahn durch das Eröffnungsstück des neuen Albums Hotspot. Es gibt wieder Fanfaren, Pumperbeats und eine Lautsprecherstimme, die verkündet Hallisches Tor. Denn die Urbriten aus der Zoohandlung leben inzwischen in Berlin und haben sich pflichtschuldig auch in die Stadt verliebt. Da klingt ein Phänomen aus ihrer Heimat doch schon spannender, von dem in der Neuen Zürcher Zeitung berichtet wird. In England sind jetzt Upside-Down-Houses als Jahrmarktsattraktion in Mode. Also Häuser, in denen Möbel oder die Toilette an der Decke kleben. Doch wozu soll das gut sein, fragt man sich. Sabine von Fischer hat folgende Antwort erfahren. Manche blieben bis zu 2 Stunden, bis sie vom schrägen Kopf über wie betrunken seien. Dann müssten sie nämlich nachher nicht mehr zu viel Zeit im Pub verbringen.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage.